Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und diese Folge ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Videostream auch auf YouTube zu verfolgen. Ich begrüße heute einen Mann, den ich gleich noch ausführlicher vorstellen möchte, damit er nicht so lange warten muss, sage ich direkt mal seinen Namen. Heute dabei und als Interviewpartner steht zur Verfügung Klaus Fink. Herzlich willkommen, Klaus.
Danke für die Einladung. Freue mich sehr, lieber Philipp.
Ja, ich freue mich auch. Also ich bin ja vor so Interviews nicht nervös und bereite mich auch nicht stundenlang vor, weil tatsächlich lade ich ja nur Menschen ein, die ich persönlich in irgendeiner Form kenne. Das heißt, ich habe Erfahrungswerte, an die ich anknüpfen kann. Und dann suche ich mir natürlich auch Menschen aus, von denen ich weiß, dass sie das Gespräch am Laufen halten können. Das heißt, ich muss hier nicht, wer weiß was, an Fragen vorbereiten, in der Hoffnung, dass das Interview nicht zwischendurch, stirbt. Aber bei dir ist es so, dass on top neben den ganzen, erfreulichen Sachen auch noch Dankbarkeit mitkommt. Und das möchte ich an dieser Stelle auch mal hier in dieser Folge dokumentieren, weil ich bin ja jetzt 45 und ich würde sagen, ich habe die ersten Verkaufsseminare so mit 19, 20, 21, so ganz genau weiß ich das auch nicht mehr, besucht. Und da standst du dann neben vielen anderen auf der Bühne und dann habe ich mir so gedacht, also wenn ich die alle so höre, dann scheint ja jeder rausgefunden zu haben, wie Verkauf richtig funktioniert. Aber ich glaube, dass das unterschiedlich authentisch ist. Und bei dir, wir kannten uns ja gar nicht, für mich war immer nur, ich dachte, wenn ich auf der Agenda las, der Fink kommt, wusste ich, da kommt einer, der hat auch schon mal gearbeitet. Das funktioniert auch. Das kann man auch wirklich mit ins nächste Kundengespräch nehmen und das lässt sich auch in der realen Welt umsetzen, weil wir haben ja auch viele Theorie-Empfehlungsseminare da draußen, wo man nachher in der Theorie super Lösungen hat und beim ersten Kundenkontakt fällt alles in sich zusammen. Von daher, du hast sicherlich erheblichen Einfluss darauf gehabt, wie ich auch gelernt habe zu denken, wie ich gelernt habe, mit Kunden zu sprechen. Ich habe dann nachher irgendwie noch meinen eigenen Weg daraus abgeleitet, aber du warst sicherlich eine der Säulen, die mit dafür verantwortlich waren. Von daher freue ich mich ganz besonders, dass wir heute ein Level erreicht haben, wo ich dir eine WhatsApp schicken kann und du antwortest, wohin ich gegen früher einfach nur auf die Bühne gucken konnte. Von daher also nochmal ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese wertschätzenden Worte. Schön zu sehen, dass über diese Zeit wir in Kontakt geblieben sind und heute in dieser Form uns mal zum Thema Verkaufen austauschen können.
Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt spielen wir den Ball mal zu dir rüber, fangen wir einfach mal mit den Erfahrungswerten an. Du machst das jetzt schon seit x Jahren, du kannst dich gerne auch nochmal kurz erweitert vorstellen, nochmal kurz Einblicke geben, wo du herkommst, wo deine Expertise liegt, das möchte ich dir überlassen, damit du die richtige Akzentuierung setzen kannst und dann würde ich dich bitten, direkt mal überzuleiten für die Leute, die immer Zahlen, Daten, Fakten brauchen, hau vielleicht mal so zwei, drei Tipps raus, die nicht nur davon überzeugen, dass bis zum Ende dranbleiben Sinn macht, sondern dass sich der zeitliche Invest auch direkt refinanzieren lässt, wenn man das direkt im nächsten Kundengespräch ausprobieren kann.
Sehr schön, ja gerne. Wenn du schon mit deinem Lebensalter gestartet bist, also ich werde jetzt im Sommer 65, bin jetzt schon ein bisschen so ein Silberrücken in dieser Branche, damit kokettiere ich zwischenzeitlich. Ich habe mal Jura studiert in Bonn, habe das nie zu Ende gebracht, zwar am Anfang sehr ernsthaft und bin dann kurz vor dem Examen in den Vertrieb gefallen für steuerbegünstigte Immobilien, Kapitalanlagen. Das war in den 80er Jahren eine relativ wilde Szene. Ich hatte das Glück, dass die Wohnungen, die damals verkauft wurden, auch gebaut wurden. Und in der ersten Stufe damals war ich in der Telefonakquise. Wir haben jeden Tag Kaltakquise am Telefon betrieben, noch nicht mal Computer gehabt. Es gab jeden Tag einen Stapel von Adresskarten. 200 Wählversuche pro Tag war Minimum. Und das ist sehr gut gelaufen. Ich habe dann eigene Leute rekrutiert, habe die ausgebildet. Und Bonn ist ein Dorf. Dann kam die Frage, können Sie das meiner Mannschaft erklären? Und bin ich hingefahren mit klopfendem Herzen, habe was zum Thema Vertrieb, Akquise erzählt. Ein paar schlichte Fotokopien ausgehändigt. Erstens, es hat Spaß gemacht. Zweitens, es ist sogar bezahlt worden und hat das so eine Eigendynamik bekommen. Dann habe ich eine gewisse Zeit beides gemacht und habe gesagt, so geht das nicht weiter. Und habe mich dann auf das Thema Training fokussiert. Und da schon mal so ein Punkt, was zwischenzeitlich die Trainingsszene angeht. Ich glaube, wir haben zu viele Kollegen, lieber Philipp, die sind oder glauben, Herrscher aller Reusen zu sein. Es macht Sinn, eine klare Positionierung zu haben, einen klaren Fokus. Ich bin ein großer Anhänger der EKS-Lehre. Für die, die es nicht kennen, engpasskonzentrierte Strategie nach Wolfgang Mewes und hat sogar das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen, leider schon verstorben. Und da kam ich mit in Berührung und dann habe ich mich eben fokussiert, weil ich vorher auch verschiedene Arten von Trainings durchgeführt habe. Mein Credo ist relativ simpel über Jahrzehnte gewesen. Es gibt zwei Engpässe im Vertrieb. Erstens, wie kommt ein Vertriebler an Kunden ran? Und zweitens, gerade was so die Finanzdienstleistung angeht, wie kriege ich also Vertriebspartner, Multiplikation, Expansion? Und das waren über Jahrzehnte so meine Kernthemen. Deshalb galt ich zeitweilig so als der Telefonpapst, weil natürlich das Thema Telefonakquise, Terminierung immer noch ein Hauptpunkt war. Dann hatte ich einen guten Mentor, Josef Frommer, leider auch viel zu früh verstorben, der das Thema Empfehlungsmarketing besetzt hatte. Dann wurde dieses Thema frei, dann habe ich mich da noch draufgesetzt. Aber das Thema Kundenzugangsweg war immer so eine klare Stoßrichtung, weil ich glaube heute noch, wenn ein Vertriebler am Point of Sale sitzt, wenn er Platz nimmt, wenn der seine, was weiß ich, Schweinsleber Beratungsmappe aufklappen kann, wenn der sein Mäusekilo hochfährt dort entsprechend, dann sind alle Weltmeister. Das Hinkommen ist eine der größten Herausforderungen des dritten Jahrtausends. Mein Motto ist, in den meisten Branchen zeigen Sie mir einen Vertriebler, der 12, 15, 18 Termine die Woche hat. Ich zeige euch einen, der Geld verdient, weil man kann sich nicht so oft daneben benehmen, dass man keinen Umsatz schreibt. Aber erstmal hinkommen. Das so ein bisschen zu der Ausrichtung. Also ich bin jetzt 42 Jahre selbstständig. Ich habe es mal versucht, genau zu erfassen. Etwa 800 Firmen kennengelernt, etwa 5000 Veranstaltungen auf der Uhr zwischenzeitlich.
Ja, und wie gesagt, ich kann also tatsächlich berichten, ich habe mehrere seiner Vorträge genießen dürfen und tatsächlich sage ich auch wirklich genießen, weil wenn er kam, es war halt, ihr hört es jetzt schon, es war einfach so leicht nachvollziehbar, weil das ist aus meiner Sicht auch ein Zeichen dafür, wenn man wirklich weiß, was man kann, dann muss man es nicht verklausulieren. Manchmal sitzt man da ja und denkt, was will er mir eigentlich sagen? Und damit glaube ich, dass da jemand auch versucht, so ein bisschen zu kaschieren, dass er so selber auch gar nicht so ganz genau weiß. Und bei dir war immer so, bam, Klartext, da hat sie wie so einen roten Faden, den konntest du mitnehmen. Und damals, ich habe ja, wenn ich jetzt mal zurückrechne, so vor 20 Jahren so meine ersten Verkaufsgespräche geführt, habe ich immer gedacht, das probierst du aus, das probierst du aus. Und das hat mich dann immer wieder motiviert, weil es plötzlich alles diese Komplexität so reduziert hat. Ich glaube, viele, die in den Vertrieb reinstarten, die starten ja häufig vielleicht auch fremd angestoßen durch, du kannst ganz gut reden, du solltest irgendwas mit Verkauf machen. Dann stehst du vielleicht in dieser Rolle, aber du hast ja kein Konzept und das Ganze ist ein unheimlich komplexer Sachverhalt, der wie im Spielcasino mal zum Gewinn und mal zum Verlust führt. Aber du hast gar keine Idee, mit welchen Strategien kannst du eigentlich deine Ausgangssituation verbessern, an welchen Spieltisch solltest du dich stellen, wo lohnt es viel Einsatz zu bringen, wo sollte man relativ schnell wieder vielleicht gehen oder sich zurückziehen. Und bei dir war es immer so, dass ich dachte, das ist alles so hands-on und deshalb konkret einfach mal, wenn jetzt jemand beispielsweise am Anfang steht oder schon lange mit dabei ist, suchst du ja aus, kannst du beide Seiten kommentieren. Was würdest du so sagen, sind so Schlüsselerfolgsfaktoren, die dazu führen, dass einfach besser läuft? Weil ich meine, klar, du brauchst viele Termine, aber gehen wir mal ein bisschen in die Details.
Ja, also in der Tat, das war immer ein hoher Anspruch, was du da bestätigst von mir, umsetzbare Werkzeuge. Wir haben eine Menge ehrenwerte Kollegen schon in diesem Markt gehabt, die dann nochmal zum 10. Mal die Eisbergtheorie oder irgendwelche Kommunikationsregeln, damals wurde mal die Transaktionsanalyse gehypt, danach wurde es von NLP abgelöst und dann saßen Leute im Seminar und abends um 17.30 Uhr, ja, was mache ich denn morgen früh beim Kundentermin? Ich habe so eine Philosophie, das ist so ein Modell, was über die Jahre gewachsen ist. Ich glaube, es gibt vier Faktoren für einen Vertriebler, an denen er arbeiten muss, solange er tätig ist. Punkt Nummer eins ist das Thema Persönlichkeit. Darunter verstehe ich das Thema Einstellung, Glaubenssätze. Da fällt drunter das Thema auch Hartnäckigkeit, Beharrlichkeit, alte preußische Tugenden, die heute, man könnte fast sagen, etwas verpönt sind. Disziplin zum Beispiel, auch Fleiß. Der Fleißige schlägt alles. Wenn er das mit Qualität verbindet, steht ihm die Welt offen. Aber was tut sich einfach im Kopf? Ich zitiere seit Jahren gerne Boris Becker, der mal gesagt haben soll, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Was fängt überhaupt beim Verkäufer im Kopf an zu arbeiten, bevor ich in den Termin an die Aufgabe rangehe? Zweitens das Thema Identifikation, Leidenschaft, Begeisterung für das Tun. Ich glaube fest daran, dass ein Kunde spürt, ob man das, im, was wir im Verkauf machen, als Job macht, aus Mangel an Alternativen, weil muss ja irgendwie seine Miete zahlen und seine Lebenshaltungskosten, oder ist da auch Herzblut dabei? Es gibt eine Kommunikation zwischen den Zeilen. Brennt jemand dafür? Identifikation ist in meinen Augen kein Seminarthema. Es ist aus meiner Sicht eine Bringschuld des Unternehmens. Führungskräfte haben eine Bringschuld, gerade beim Onboarding. Und es gibt eine Hohlschuld neuer Vertriebspartner, weil nach dem Motto, hat mir keiner gesagt, geht nicht. Faktor Nummer 3 ist für mich Marketing und Strategie. Das heißt, wie komme ich an neue Kunden? Engpass, der gerade angesprochen wurde. Und was oft ein schwarzer Punkt ist, After-Sales-Service-Kundenbetreuung. Welche Strategie wähle ich dort, um an Kunden ranzukommen? Thema Akquise im weitesten Sinne. Da hat sich einiges getan seit Social Media etc. Wie auch immer, aber auf jeden Fall, ich muss genügende Verkaufschancen generieren. Und After-Sales-Service, ich bin ein großer Fan von Kuschel-Calls, regelmäßig dranbleiben. Mein Motto ist, wenn sich der Vertriebler um den Kunden kümmert, kümmert sich der Kunde auch um den Vertriebler. Kümmert sich der Kunde nicht um den Verkäufer, kümmert sich bald ein anderer um den Verkäufer. So einfach ist das Leben. Und an vierter Stelle ist es für mich eben die verkäuferische Kompetenz. Und hier gibt es einfach keine 100%. Und auch das hast du eben so im Zwischensatz angesprochen, im Nebensatz. Wir haben Kollegen, die glauben, das Evangelium zu haben. Mein Tipp ist immer, geh zu unterschiedlichen Leuten. Wir haben unterschiedliche Strömungen. Man kann nicht das amerikanische Verkaufen auf Mitteleuropa einfach dort drüber stülpen. Und viele gute Leute in diesem Markt zu besuchen, sich mit zu beschäftigen und die Rosinen rauszuholen. Ich habe einen Lieblingsbegriff, der fällt in einem Vortrag, in einem Seminar regelmäßig. Für mich ist ein Verkäufer ein Maulwerker. Was meine ich damit? Es gibt Handwerker, das sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen Arbeit verdienen. Ein Schreiner, ein Dachdecker, ein Lackierer. Da sieht man oft an den Händen, dass sie damit arbeiten. Wir Verkäufer haben uns dazu entschieden, unseren Lebensunterhalt mit Kommunikation, mit Austausch, mit Dialog dort in dieser Form zu bestreiten. Und deshalb sind für mich Verkäufer Maulwerker. Und viele Verkäufer haben sich nie um Regeln des Maulwerks gekümmert. Viele wissen gar nicht, wie sie reden. Sie haben sich auch nie ein Telefonat aufgezeichnet, wissen nicht, wie viele Verlegenheitslaute sie im Sprachmuster haben, wie viel Konjunktivformulierung, wie viel sicherlich, eigentlich, vielleicht, wie oft wird das stärkste Konfrontationswort, welches wir im Sprachmuster haben, eingesetzt. Das Wort heißt aber. Ja, untrainierte Verkäufer, natürlich haben sie recht, Herr Kunde, aber bitte, bitte, aber wir haben es erlebt, aber es gibt doch, sofort ist der oberlehrerhafte Zeigefinger, der Oberstudienrat wieder drin. Konfrontation verkauft nicht. Und zu viele Verkäufer kümmern sich zu wenig um ihr Maulwerk. Es war ja noch nie so leicht, an Wissen ranzukommen. YouTube ist voll, hast du gerade erwähnt. Es gibt ja alles heutzutage. Als ich gestartet bin, 84, gab es Bücher ist vielleicht übertrieben, Ausarbeitung zum Thema Telefonmarketing. Ich denke, dass wir heute allein zu diesem Spezialthema weit über 100 Bücher veröffentlicht haben. Wobei natürlich der eine ein bisschen vielleicht vom anderen klaut. Aber das Wissen ist alles da. Und ich erlebe viele Verkäufer, die abends vielleicht lieber Bauer sucht Frau oder Dschungelcamp sich anschauen, als vielleicht mal in sich selbst zu investieren. Und das macht mich manchmal etwas ratlos, um es mal so zu sagen. Erstmal so vielleicht eine Kurzfassung meiner Philosophie.
Ja, er hat gerade gesagt, dieses Konfrontationswort aber kann man ganz einfach vermeiden, hat aber nicht verraten, wie. Ich gebe die Lösung, es wäre zum Beispiel mit allerdings, obwohl jedoch, um einfach ein bisschen in diese Abschwächung reinzukommen und trotzdem eine konträre Perspektive schildern zu können. Aber es geht jetzt nicht darum, wer hier recht hat, wir wollen es nur vollständig präsentieren. Tatsächlich ist es aber auch so, ich glaube, das, was du da geschildert hast, ist absolut richtig. Wir haben ja leider im vertrieblichen Dozentenkontext, teilweise auch Menschen, die schreiben dann drauf, sie wären irgendwie früher mal Key-Accounter gewesen, sie hätten 200, 300, 100.000 Millionen oder teilweise, ich habe sogar einen gesehen, der hatte 2 Milliarden Umsatzverantwortung als Reputation angegeben. Und später habe ich dann festgestellt, der war in der Bestandskundenverlängerung eines großen Mobilfunkanbieters, wo ich mir dachte, ja gut, okay, wenn da jedes Jahr Bayer und BASF und wie die alle heißen, einfach nur sagen, wir kündigen nicht, dann kann man das natürlich als vertrieblichen Erfolg werten. Blöd ist nur, wenn später jemand, der Vertrieb lernen möchte, sich von solchen Menschen anlernen lässt, weil passives Warten ist ja nur keine Fähigkeit, die einen wirklich nach vorne bringt. Du hast gesagt, es geht halt auch viel um Fleiß. Gleichzeitig glaube ich immer, Ehrgeiz, Ausdauer, Disziplin mit der falschen Strategie führt dich halt auch nirgendwo hin. Deshalb muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Aber genau deshalb, so habe ich es auch gemacht. Also ich habe mir beispielsweise neben dir auch Leute aus der Schweiz, hier Umberto Sachser und andere angeschaut. Und dann, glaube ich, muss man einfach Folgendes machen. Und das würde ich auch, obwohl ich ja heute auch mein Geld mit Vertriebstrainings und solchen Dingen verdiene, immer sagen, du müsstest dir aus meiner Sicht mehrere Leute angucken und dann nicht nur die Rosinen rauspicken, sondern on top noch prüfen, kann ich mich auch damit identifizieren. Weil es gibt einfach bestimmte Vorgehensweisen, die würden sich für dich fremd anfühlen. Das merkt derjenige, der dir gegenüber sitzt. Und wenn der denkt, der weiß selber nicht so ganz genau, wofür er steht und ob er an das glaubt, was er sagt, dann ist deine Wirkung auch verschenkt. Das ist, glaube ich, auch das Thema Kompetenz. Ich würde es vielleicht erweitern, situative Gesprächskompetenz, weil auch da kannst du ja nicht einfach dem Leitfaden folgen, weil so wie der Klaus das macht, kannst du das nicht eins zu eins übernehmen. Wie ich das mache, kannst du es nicht eins zu eins übernehmen. Aber du solltest die Systematik dahinter versuchen zu analysieren, zu verstehen. Und dann kannst du ja auch Rückfragen stellen. So kann man, also das ist ja das Schöne im Seminar. Du kannst ja sagen, wie würden sie das auf folgenden Sachverhalt übertragen und dann gucken, dass du das für dich passend machst. Weil, glaube ich, diese Bücher, die da draußen ja zuhauf zur Verfügung stehen, die sind ja, wenn sie eins zu eins übernommen werden, noch schädlicher, als wenn du deinem Bauchgefühl folgst. Ich meine, Klaus macht das jetzt heute nicht mehr ganz so aktiv auf Social Media wie ich, aber da gibt's ja teilweise Leute, die schreiben dir Kaltakquise-Nachrichten, wo du denkst, was erhofft sich der Absender von diesem Schwachsinn? Also du nix, deshalb ich spiele den Ball mal zu dir rüber. Wie siehst du das? Also wenn man einfach Vorlagen folgt, ohne die jemals adaptiert, validiert und vielleicht auch personalisiert zu haben. Also ich meine, wir geben Handlungsempfehlungen raus, aber damit fängt es so eigentlich erst an. Damit kann man doch nicht direkt loslegen. Kommentier das mal.
Ja, also sehr gerne. Diese pauschalen Vorgehensweise, das erinnert mich daran, früher wurden eben tausendfach Mailings rausgehauen, die zum Teil noch nicht mal zielgruppenspezifisch angepasst waren. Da hat sich letztendlich oft nur die Post drüber gefreut, weil die Gebühren da drauf waren. Heute wird es eben über Social Media gemacht. Und das, was du ansprichst, also authentisch zu sein, ist oberstes Gebot. Ein Satz, der sich vielleicht, nennen wir es mal eine Einwandbehandlung, gut anhört, hört sich aus deinem Mund noch lange nicht an. Und ein Satz, der sich aus deinem Mund super anhört, zu dir passt, kann ich nicht unbedingt gehen. Aber es geht einfach um den roten Faden. Das ist der Punkt. Und wenn man sich einen Prozess anschaut, also nehmen wir einfach eine Terminierung, wie steige ich ein? Die Kür ist ja immer in der Einwandbehandlung. Die meisten Verkäufer sind sehr schlagfertig, 3 Minuten nach dem Telefonat. Dabei ist das ja alles keine Raketenwissenschaft. Egal für was ich akquiriere, ein Kunde hat 6, 8, maximal 10 verschiedene Auswahl. KI, KZ, KG, ich habe kein Interesse, ich habe keine Zeit für einen Termin, ich habe kein Budget, ich habe kein Geld. Ich bin beim Wettbewerber, schicken Sie mir was zu, Sie sind der Dritte für diese Woche, Sie wollen mir doch was verkaufen. Habe ich doch 80% abgedeckt. Und Verkäufer beschäftigen sich nicht mit diesen Grundgriffen. Das ist ja schon mal, also die Tonleiter am Klavier, nenne ich das einfach mal so. Und sie machen viel zu viel intuitiv aus dem Bauch heraus. Wer sich einmal intensiv damit beschäftigt hat, bezogen auf ein Gespräch vor Ort, einmal die Regeln einer sauberen Bedarfsanalyse, einmal seinen Fragekatalog, einmal in dieser Form das wirklich drauf hat, dem anderen das Gefühl zu geben. Erstmal ist es wichtig, dein Unternehmen, dich persönlich kennenzulernen, um maßgeschneidertem Angebot zu haben. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir Vertriebler das Image haben, wir sind Plaudertaschen. Die meisten fahren hin, erzählen ihr Produkt, Dienstleistung in rosaroten Farben, schauen den anderen an und wie gefällt ihnen das? Jetzt sagt der vielleicht nur, ist aber ganz schön teuer, jetzt noch ein bisschen Gerangel um den Preis, 10% Nachlass, geht's zum nächsten. Das, wenn man das 10, 15 Mal in der Woche macht, kann man manchmal sogar damit überleben, weil da geht immer mal irgendwie da was ins Netz. Das hat mit Verkaufen nichts zu tun. Und ich bin im Nachhinein heute manchmal schon etwas desillusioniert. Ich glaube, es gibt so schnell keine Berufsgruppe, die so wenig tut für sich wie wir Verkäufer. Mal ein Beispiel an alle, die hier zuhören. Was schätzt ihr, Freunde, wie viele Zeitschriften finden wir an einem Bahnhofskiosk oder an einem Flughafenkiosk? Ich meine also jetzt nicht so eine kleine Bude um die Ecke, wo man sich ein Kaugummi holt, sondern ein richtig großer Kiosk. Das sind einige 100 Titel. Wer das nächste Mal da ist, beobachtet mal, zu welchen Themen gibt es Zeitschriften? Man ist wirklich erstaunt. Nicht nur 30, 40, 50 Stück für Autos, für Hi-Fi, für Tuning, für Angler, für Jäger. Es ist unglaublich, welche Themen besetzt sind. Und jetzt Frage an alle, wie viele Zeitschriften gibt es für uns Verkäufer? Es gab mal welche. Es gab mal früher Sales-Profi, umgewandelt in Sales-Business, Sales-Review, dann Pleite. Es gab mal die Akquise, deutsche Verkaufsanzeiger, was auch immer. Irgendwas dümpelt vielleicht noch vor sich hin. Freunde, Keiner dieser Zeitschriften hat in der besten Zeit mehr als 30.000 Auflage geschafft. Nur mal zur Info, die Automotorsport hat in den besten Zeiten fast 500.000. Weshalb funktioniert das nicht? Weil wir Verkäufer vielleicht nicht bereit sind, 80, 90 Euro im Jahr für ein Abo zu investieren. Die meisten Verkäufer, ich wende mich jetzt an die Herren, die zuschauen, die sind eher bereit, das Abo vom Playboy zu investieren, wegen der Interviews natürlich, anstelle vielleicht eine Vertriebszeitschrift, wo sie vielleicht zwei Ideen rausziehen können, die sie in der nächsten Woche testen können. Das ist manchmal schon nach der langen Zeit etwas desillusionierend aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, ein Problem, was aber auch in dem Bereich Verkauf zu suchen ist, ist, dass tatsächlich da viel zu viele Leute drin sind, die da gar nicht hingehören. Die haben einfach nur nicht schnell genug Nein gesagt. Das heißt also, das sieht man ja alleine daran, wenn man jetzt mal Leute kennenlernt. Du hast eben von der Terminquote gesprochen. Und einfach mal zum Beispiel eine Woche analysiert, wie die ihre Arbeitszeit gewichten und verteilen. Wo du dir dann überlegst, okay, da ist alles sortiert, der Schreibtisch sieht super aus, der Laptop ist so aufgeräumt, da gibt's keine Icons auf dem Desktop, da hat man alles in der Ablage, alle Bleistifte, wenn man es mal überspitzt jetzt sagen möchte, sind wirklich angespitzt, der Radierer liegt da, ist es alles sauber, das Hemd ist sauber, man hat halt nur keinen Umsatz gemacht. Man wäre aber grundsätzlich natürlich bereit, Aufträge entgegenzunehmen, wenn sie denn kämen, aber leider ist der Markt so schwer geworden und man hat einen Preis, der ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig und so weiter. Und dann hast du die anderen Leute, die einfach sagen, hör mal, diesen ganzen Bürokram brauche ich nicht. Ich fahre jetzt erstmal raus. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Gespräche und dann gucke ich einfach mal, wo es hingeht. Und das geht ja aber in vielen Bereichen weiter. Also diejenigen, die hier zuhören, sind ja nicht zwingend alle nur am Verkauf interessiert. Viele sind ja auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die jetzt mal auf der Einkaufsseite sitzen. Und dann solltet ihr das einfach mal prüfen, weil das, was euch nicht gefällt, machen eure Leute vielleicht bei Kunden auch. Da wird zum Beispiel ein Gespräch geführt über dein Unternehmen, deine Zielsetzung, deine Rahmenbedingungen, Budget, Investitionszeitraum, Horizont, Finanzierungsmöglichkeiten, Mitsprache von anderen Gesellschaften und. Aber da macht sich keiner Notizen. Und dann denkst du dir so, hör mal, das sind die gleichen Männer, die am Wochenende von ihrer Frau losgeschickt werden, 5 Sachen im Supermarkt zu holen, 3 mitbringen, bei den 2 nicht mehr wissen und dann was anderes kaufen. Und die wollen aber jetzt einfach aufgrund von so einem Gespräch, wo es wirklich um Details geht, dir signalisieren, hör mal, ich habe da alles im Kopf, also dort kannst du dich drauf verlassen, das wird schon. Und das sind so die Sachen. Also ich glaube, es ist nicht nur, dass man kein Abo investiert, sondern dass man teilweise auch einfach denkt, man schwebt als Vertriebler in einer anderen Sphäre und wäre mit den Basics, mitschreiben, zuhören, auch mal dem anderen die Chance geben zu sagen, ich finde das nicht so gut, ich hätte das gerne anders, überfordert. Und da glaube ich, ist es aber auch von Vorteil, wenn man dann ein paar mehr Jahre vorweisen kann. Du hast jetzt von Silberrücken gesprochen, weil ich glaube, dass du dann auch mehr Einfluss hast. Vielleicht liege ich falsch. Wenn du heute mit jüngeren Verkäufern sprichst, sind die eher Anti und sagen, weil der Alte da, der soll mal sagen, so, das läuft heute nicht mehr so. Oder sagen die, okay, gut, der hat so viel Erfahrung, da höre ich gerne mal zu. Wie erlebst du das? Bei den ganz Jungen?
Ja, es ist nicht unbedingt eine Sache des Alters. Entscheidend ist ja, werden Leute gefickt. Wenn man Leute hat, die geschickt wurden, die denken manchmal vielleicht, das ist so ein verhinderter Betriebsausflug. Die höchste Umsetzung hat man ja, wenn zum Beispiel Handelsvertreter selbst dafür zahlen müssen. Also ich hatte früher 8, 9, 10 Jahre lang immer ein Jahresevent auf Mallorca durchgeführt. Da hatten wir spitz an die 100 Leute. Das waren 3 Tage, man konnte einzelne Module buchen. So, ich war noch nicht zurück. Da waren die ersten E-Mails da. Hey, Fink, du hast am ersten Tag erzählt dies, du hast einen Buchtipp da gegeben, das habe ich mir nicht notieren können. Gib mal Antwort. Ich sage es jetzt mal ganz deftig. Ich habe auch viel in der Bankenszene gearbeitet. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Sparkassenmitarbeiter oder nehmen wir auch die Genossen hinzu oder irgendetwas, anschließend eine Mail, weil dann sagt der Chef, da kommt einer, der erklärt euch im Thema Private Banking, Thema Baufinanzierung, irgendetwas, so, wie können wir da was mehr rücken? Und weil einfach Komfortzone, das ist was anderes. Aber wenn ich auch dafür investiert habe, will ich das, letztendlich will ich einen Return on Invest haben. Natürlich, die jüngeren Leute heute, ja, man kommt in den Seminarraum, die sitzen dort, hat keiner einen Block, keiner einen Stift. Einige haben die Basecap noch auf dem Kopf, tragen den ganzen Tag durch und denke mal gucken, was hier abgeht. Auf der einen Seite kann man natürlich jüngere Leute eher noch verändern als viele Ältere, die schon festgefahren sind, die sagen, ey, ich habe jetzt 30 Jahre Außendiensterfahrung, Fink, was willst du mir erzählen? Dann kommt noch dazu das Haus Agabu, nenne ich das, alles ganz anders bei uns, Agabu. Das funktioniert vielleicht in der Branche, aber nicht bei uns. Also sind schon manchmal heftige Widerstände. Die Erwartung ist ja einfach, dass Leute sich mal drauf einlassen, nur neutral sind. Einfach mal gucken, was passiert dort. Und ich habe schon den Eindruck, am Anfang Skepsis, sowas will vielleicht der Kerl jetzt. Aber wenn man so mal auch vielleicht eine kleine Sequenz mal durchspielt, erkennen Leute schon sehr schnell, ob man weiß, wovon man spricht. Also das, da kann man schon punkten. Also ich sagte eben, ich kokettiere heute mit dem Alter. Ich sage jungen Leuten manchmal, ich habe zu Hause Socken, die sind älter da im Schrank als das, wo ihr alle hier sitzt. Jetzt können wir mal gucken bis 17 Uhr, wie wir das hinkriegen. Und dann einige, Mensch, verdammt normal, hätte ich mich mal früher und so weiter. Das braucht einen gewissen, ja, Zeitaufwand. Aber es ist nicht unbedingt das Lebensalter, es sind mehr andere Rahmenbedingungen, was den Erfolg in der Umsetzung betrifft.
Ja, ich erlebe zwei Sachen und diejenigen, die hier zuhören, ihr könnt das einfach mal als gut gemeinte Provokation abspeichern. Ich starte ja oft in so eine Veranstaltung und wenn es dann ein geschlossener Kreis ist, frage ich die Einzelnen, mit welcher Erwartungshaltung seid ihr heute hier hingekommen? Und dann bin ich teilweise echt erschrocken, wenn die Leute sagen, ja, wegen Impulsen. Da sage ich, was ist das für ein Quatsch? Was ist das für eine Zeitverschwendung? Ich meine, komm hier hin mit einer konkreten Problemstellung, die du alleine nicht gelöst kriegst, wo du eventuell gerne einen anderen Lösungsansatz zu erfahren würdest. Oder komm mit einer Provokation, weil du dich mit irgendetwas nicht identifizierst, was du von mir an anderer Stelle gehört hast. Ansonsten macht das doch keinen Sinn. Sich einfach nur hinzusetzen und mal ein bisschen berieseln zu lassen, führt ja nur zuverlässig dazu, dass wir um 17 Uhr hier alle, ich sag mal, vielleicht ohne Schlägerei rausgehen. Aber das hat ja keinen Mehrwert. Und deshalb, glaube ich, ist das der erste Punkt. Viele Menschen starten in solche Trainings rein, auch manchmal, wenn sie selber Geld in die Hand genommen haben, gar nicht konkret mit dem Ziel, für eine Aufgabenstellung eine Lösung zu finden, so einfach mal zu gucken, was da draußen los ist. Es hört dann aber danach auf und dann bleiben die Ergebnisse aus. Dann heißt, hat alles nichts gebracht. Seminare bringt mich nicht weiter. Oder du hast, und das finde ich viel spannender, du hast die Leute, die sagen dann in der Vorstellungsrunde sowas wie, ja, also ich bin ja jetzt hier, ich mache das jetzt hier schon seit 30 Jahren und im Prinzip, ich habe schon so viele Trainer gesehen und dann wird dir so ein bisschen in Anführungsstrichen Druck gemacht. Aber dann stelle ich fest, es dauert so grob eine Stunde. Und spätestens bei der Mittagspause, siehst du, das sind dann die gleichen, die meisten Blätter vollgeschrieben haben, weil sie dachten, das war doch nochmal was anderes. Das war doch nochmal erkennbar ein anderer Ansatz. Jetzt hast du gerade so gesagt, wenn ich dann doch mal was durchspiele. Ich nehme an, das zielt auf die Thematik Rollenspiele ab. Oder wie meinst du durchspielen, wenn du mit Leuten da was durchspielst in so Trainings, um beispielsweise Akzeptanz oder Neugierde zu erwecken?
Also kleine Sequenzen beim Telefonieren ist das ja recht einfach. Auch ansonsten, wir machen bei vielen Kunden auch Fallstudien. Das heißt einfach nur eine Sequenz Einwandbehandlung, so nach dem Motto, was sagt ihr, wenn? Und dann sage ich euch mal meine Formulierung und was glaubt ihr, wo ist mehr da? Das ist immer so ein dünnes Eis. Meistens kommt ja dann in der Gruppe immer, ja, die Praxis ist ganz anders, bla bla bla. An alle Zuhörer und Zuschauer, ich sage euch dazu auch mal mein Motto, was für den Flugschüler der Flugsimulator ist, ist für einen Verkäufer das Rollenspiel. Mir hat mal ein Pilot erklärt, früher war der alte Hongkong-Flughafen der gefährlichste Flughafen der Welt. Man musste bei der Lufthansa die sogenannte Hongkong-Lizenz haben, um diesen Flughafen anzufliegen. Seit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren haben die Hongkong-Chinesen, die haben einen Flughafen draußen auf dem Meer. Früher war der ja in der Stadt. Und es sind zum Teil Maschinen gelandet, da hingen noch Wäscheleinen am Fahrgestell. Und damals wurden die Piloten also kaserniert für die Landung, für Start etc. dort in Hongkong. Und jetzt sitzt man in diesem Simulator. Ich bin kein Pilot, aber Zwischenwind, Unterwind, widrigste Bedingungen, viele Knöpfe, Simulator. Was ist die Alternative? Ich kann direkt mit 300 Leuten mal in Hongkong dort üben. Das kann eine Menge Ärger geben. Und natürlich ist ein Simulator was anderes. Oft auch die, die zuhören, nehmen mehr mit, als der sich vorne quält. Es gibt keine 100%. Letztendlich geht es um das Thema Umsetzung und auch Nachbereitung. Viele denken, nur weil sie das Seminar abgesessen haben, manche sagen auch, das habe ich schon mal gehört. Fantastisch. Die Frage ist ja, was tut jemand abends nach 17, 17.30, wenn er rausgeht? Was passiert in den nächsten zwei Wochen? Da wird's ja richtig lustig. Und schon mal gehört, wir sind ja da nicht in der Uni irgendein Professor, wo ich was gehört habe, sondern es geht ja wirklich um Verhaltensänderung. Und je älter ich werde, muss ich wirklich sagen, da wird meine Zündschnur manchmal etwas kürzer. Und würde ich manchmal einige gerne mal so richtig durchrütteln und sagen, Freund, hast du den Schuss überhaupt noch gehört? Also das ist ja keine Waldorfschule, wenn man im Vertrieb ist. Ich halte es für extrem wichtig, dass Verkäufer eine leistungsorientierte Komponente haben. Wenn ich irgendwo ein neues Mandat übernehme, erstes Zoom-Meeting mit Verantwortlichen, ist eine der zentralsten Fragen, wie werden Ihre Leute honoriert? Wenn ein Vertriebler Festgehalt bekommt, vielleicht am Jahresende noch so einen kleinen Teambonus. Lächerlich. Ich favorisiere absolut ein Grundgehalt, vernünftiges Grundgehalt für die soziale Sicherheit. Aber wenn nicht nach oben 30-40% Spielraum ist und gute Leute wollen am Monatsende einfach sehen, das, was sie erledigt haben in dieser Form, wurde das manchmal auch in Form von Schmerzensgeld und nicht nur von Provision auch belohnt. Und damit kriegt man auch Verhaltensänderungen hin. Alles andere ist dann noch schwieriger.
Ja, was ich gut finde, ist den Hinweis, der, weil den teile ich absolut, ist auch das, was ich immer als Botschaft rausgebe. Das Grundgehalt muss so hoch sein, dass sich jemand keine Existenzängste macht. Weil da gibt es natürlich die einen, die sagen, ja, aber dann ist er erst richtig motiviert. Ich habe jetzt so eine neue Folie, da steht drauf, Provisionen machen Faule nicht fleißig. Also wenn du grundsätzlich davon überzeugt bist, dass deine Leute einfach faul sind, dann kannst du die nicht mit Geld dazu bringen, dass die mal in die Umsetzung kommen. Aber du kannst mit zusätzlicher Bonifizierung den Leuten einfach einen zusätzlichen Anreiz geben, die einfach noch mehr Kapazitäten haben. Gleichzeitig, wie gesagt, ich habe das damals ja auch getestet. Ich hatte in meiner Computerfirma einen Mitarbeiter, den wollte ich echt was Gutes tun. Da habe ich dem so ein Grundgehalt angeboten und einen hohen Incentive. Aber der sah selber, weil er eher technisch unterwegs war, und da ging es um abrechenbare Dienstleistungsstunden, der sah selber nicht sein Einflusspotenzial auf die abrechenbaren Stunden und kam dann irgendwann zu mir und sagte, Philipp, ich habe jeden Monat Bauchschmerzen, seit wir diese neue Regel haben, weil ich immer nicht weiß, obwohl es immer aufgegangen ist, ob ich am Ende des Monats genug Geld habe, um mein Leben, meine Miete, meine ganze Essens und Sachen so zu bestreiten. Und dann habe ich festgestellt, man muss das ein bisschen geschickter angehen. Du bist ja jetzt mit Anlehnung an die Finanzdienstleisterbranche da besser aufgestellt gewesen. Die haben es ja raus, die wissen ja, wie es funktioniert. Aber der ein oder andere Mittelständler, der jetzt mal über Nacht aufwacht und sagt, hey, wir machen auch mal ein Bonussystem, greift ja auch mal schnell daneben. Und deshalb glaube ich, ist dieser Impuls, du kannst die Leute nicht unter Existenzminimum bezahlen, in der Hoffnung, dass die dann das richtige Rotieren kommen. Ich glaube, ist extrem wichtig, weil die sind dann auch schnell weg. Dann kriegst du keine zweite Chance, dein Bonussystem zu überarbeiten. 30-40%, hast du gerade gesagt, finde ich gut. Wie verhältst, wenn wir schon so weit drin sind, einfach mal deine Sichtweise darauf, wenn du jetzt beispielsweise fiktiv, du hast einen Vertriebsprozess, der sieht so aus, dass du Innendienstler, Außendienstler hast und damit hast du auch gleichzeitig noch ein Team. Wo würdest du so sagen, ist die größte Leistung? Also wenn du das jetzt modifizierst, musst du ja irgendwie gucken, ist jetzt ein Außendienstler ein höherer Leistungsträger als ein Innendienstler oder kann man das nicht pauschal sagen? Was ist deine Sicht?
Sehr, sehr schwierig. Hat ein bisschen was mit der Branche zu tun, aber diese Diskussion ist so alt wie die Menschheit. Was war auch zuerst, Huhn oder Ei? Der Außendienst, der schimpft und sagt, wir kämpfen ja draußen rum und ich habe Freitagnachmittag um 15 Uhr vom Innendienst keinen mehr erreicht. Die Innendienstler sagen, ihr fahrt bei dem sonnigen Wetter wie heute durch die Gegend. Wenn Termin ausfällt, setzt ihr euch dort in den Eissalon, lest noch die Bild-Zeitung und habt doch ein prima Leben. Also haltet mal den Ball flach. Früher war es natürlich auch ein bisschen relaxter, da galt so auch der Satz, die Badehose wird im Sommer niemals trocken. Ja, das, da sind wir zwischenzeitlich auch von weg. Der Anspruch ist ein bisschen gestiegen. Beides hat seine Bedeutung. Es ist letztendlich oft auch Verteidigung oder Sturmmannschaft. Ja, jetzt muss man gucken, Innendienst, haben die auch einen Akquiseanteil? Ist es in Anführungsstrichen jetzt nur Customer Service? Muss man sich differenziert anschauen? Viele Innendienstler wollen natürlich nicht so eine leistungsorientierte Komponente drin. Das, was du gerade sagst, also die Verprovisionierung und auch in Verbindung mit einem Incentive-Programm ist hochsensibel. Kann man eine Menge Fehler machen, aber besser mal den ein oder anderen kleinen Fehler, als die Wirkung gar nicht zu nutzen. Gute Verkäufer, also wenn jemand von vornherein in einem Vorstellungsgespräch als Vertriebler ein hohes Grundgehalt haben will, heißt das für mich, der traut sich selbst nicht über den Weg. Richtig gute Leute, denen ist das eigentlich egal, ob es eine Fixum gibt von 3, 3,5 oder 4. Die sagen, ich möchte aber, dass die Provision nicht nach oben gedeckelt ist. So, die wollen einfach sehen, sie wollen ja auch beweisen. Ein guter Vertriebler in meinen Augen ist auch wettbewerbsorientiert. Der sucht auch die Challenge. Und wenn wir beide jetzt Kollegen wären, dass ich sage, Philipp, zieh dich warm an, im nächsten Monat, ich mache mehr als du, lass uns wetten um eine Flasche Dom Perignon, lass uns um ein Abendessen und jetzt fair. Also es ist ein böser Begriff, aber Verkäufer brauchen auch eine Art Feindbild. Ja, es gab früher eine feurige Rede von Herr von Kühnheim, glaube ich, war es, der damals mal gesagt hat, wir nehmen uns Mercedes als Feindbild. Das ist jetzt lange her, damals war Mercedes über alles. Und man hat damals gesagt, also von Kühnheim sagte, wir machen einen 10-Jahres-Plan und wir werden qualitativ und stückzahlmäßig aufspießen. Der ist ausgelacht worden. Aber ich brauche jemanden, mit dem ich mich bettle. Fair, wie gesagt, wie ein Sportler. Es gibt ja interessante Untersuchungen die belegen, hat jemand in seinem Leben ernsthaft Sport betrieben, sportliche Erfolge erzielt, ist er mit 90%iger Wahrscheinlichkeit gut im Vertrieb. Weil das ist einfach eine Persönlichkeitsschule. Wenn jemand, ich rede nicht von Olympiade, wenn jemand, was weiß ich, 3 Jahre lang Tischtennismeister von Köln war, dann hat der trainiert, dann hat der eine intrinsische Motivation, dann will der aufs Treppchen. Und das, was ein Sportler gelernt hat, genau das brauchen wir im Vertrieb, weil die Tätigkeit im Vertrieb ist ja in den meisten Fällen auch sehr frei. Und man sagt nicht umsonst auch uns Verkäufer nach, die sind eher faul. Und da sind eben oft falsche Leute aus irgendwelchen widrigen Umständen in den Vertrieb geschickt worden oder reingefallen oder aus Mangel an Alternativen sind sie irgendwo, haben sie angeheuert. Aber sie fahren auch jeden Morgen mit Stacheldraht im Bauch in ihr Gebiet.
Ja, also da würde ich in dem Zusammenhang gerade auch für die Leute, die den Impuls raushauen wollen, die ganz am Anfang in dem Vertriebsprozess stehen und sich da gerade noch im Findungsmodus befinden, lasst euch nicht durch die dicken Uhren, den teuren Anzug oder die fette Karre, anleiten, wem man folgen sollte, weil teilweise sind da auch viele Leute einfach nach außen statussymboltechnisch stark aufgestellt, weil die damit kompensieren, dass die Leistung halt nicht passt. Die sind eigentlich permanent pleite, weil die überall im Konsum investiert sind, aber vergessen zu arbeiten. Da würde ich tatsächlich lieber mal auf die Sachen achten, die unterm Strich erzielt werden, um einfach auch mal zu schauen, wo macht es Sinn zuzuhören und wo macht es Sinn wegzuhören, weil ich feststelle, dass gerade auch schlechte Leute nie zurückhaltend sind, wenn du die nach ihrer Meinung fragst. Die haben immer Ideen, die wissen immer, wie es besser geht, die wissen auch, warum die Company teilweise schuld daran ist, dass es gerade nicht läuft, und dann hast du so ein paar andere, die sagen, gut, und trotzdem ziehe ich das jetzt einfach mal durch. Und ich glaube, dass auch dieser Punkt, was du eben so angesprochen hast, wenn man sich so ein Feindbild oder so einen kleinen Wettbewerber in der eigenen Firma sucht, durchaus Vorteile hat, weil am Ende gewinnen tatsächlich beide. Der eine muss vielleicht das Abendessen bezahlen, aber tatsächlich werden tendenziell beide am Monatsende besseres Ergebnis erzielen, als wenn sie unbeaufsichtigt alleine gekämpft hätten. Ja. Weil die Aufsicht ist ja teilweise nicht mehr so stark, wenn die Zahlen grundsätzlich stimmen. Aber du alleine bist ja derjenige, der wüsste, habe ich noch Reserven, hätte ich noch mehr machen können oder nicht? Weil du kannst das immer schön verpacken, du kannst es immer irgendwie kaschieren, gerade wenn du mit Homeoffice und viel Außendienst aktiv bist. Aber wenn du jemand anders hast, der dich einfach indirekt anstachelt, wo du dich vielleicht auch per WhatsApp nach den Abschlüssen oder den guten Gesprächen mal kurz in Kenntnis setzt, hey, heute wieder 3 Termine, wie viel hast du? Dann merkst du aus meiner Sicht auch immer, weil du eben über Komfortzone sprachst, Klaus, dass wo der Thermostat sozusagen ist. Was ist gerade machbar? Weil wir haben ja jetzt hier heute 30.06., wo wir diese Folge aufnehmen, ausgeschrieben, ein bisschen später, aber von der Sache her, jetzt würden manche sagen, meine Uhr zeigt hier an 33 Grad. Es ist zu heiß, es ist Sommer, es ist keiner erreichbar. Und während viele diese Story glauben, machen andere einfach Umsatz. Und das ist ja das Sondermärchen, was man jedes Jahr im Vertrieb wieder hört. Deshalb, ich glaube, viele im Vertrieb scheitern an sich selber. Mangelnde Selbstorganisation, mangelnde Struktur, grausames oder gar kein Follow-up und dann auch einfach mit dem gleichen Verkaufsansatz immer wieder zum Kunden, der ja nur in wenigen Fällen konvertiert, weil die Persönlichkeitsstrukturen ja selten dann passen. Jetzt nickst du, aber du wirst es sicherlich noch ein bisschen differenzierter darstellen können. Was würdest du sagen? Also neben diesem ja unorganisiert sein, man schläft zu lange, man macht zu früh Schluss, man macht eine zu lange Mittagspause, man ruft ihn lieber morgen an, anstatt heute. Was ist, wenn der Kunde einen noch sehen will? Ist dann auch ungünstig, weil man ja privat noch was vorhat. Also was würdest du sagen, sind so aufgrund deiner langjährigen Erfahrung einfach so Dinge, wo jetzt vielleicht auch mein Chef oder eine Chefin, die hier zuhören, darauf achten sollten, wenn die Vertriebler haben, weil die ja selber vielleicht gar keine Vertriebserfahrung haben. Wie könnten die kontrollieren, ob jemand wirklich gut arbeitet oder nur gut redet?
Ja, also die Klammer ist, glaube ich, da schon das Thema Disziplin, was du ansprichst, ist ja schon mal gefallen. Ja. Woher kommt es, dass Festangestellte gehen vielleicht als Handelsvertreter in die Selbstständigkeit? Mal festgestellt, dass viele Leute nach 2-3 Jahren einfach aufgeben, oft auch sogar noch pleite sind, weil sie ja Steuerthematik nicht im Griff haben oder sowas anderes. Aber jemand bekam als Angestellter gesagt, morgens, wir haben eine Gleitarbeitszeit zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, musst du da sein, und dann geht's los, wie immer. Und jetzt soll der seinen Tag selbst gestalten. Und er sagt sich, alles, was vor 10 auf der Straße ist, das taugt sowieso nichts, mal locker in den Tag rein. Langsam anfangen, stark nachlassen. Und dann eben ausrufende Reden, wie du es eben noch hattest, Thema Sommerloch. Ich habe mal eine Studie gefunden, da hieß es, dass niemals mehr als 22% aller Bundesbürger in einem Bundesland gleichzeitig in Urlaub sind. Das heißt, wenn ich im Juli über den Kölner Ring fahre, ist nicht so, als wären 4 Spuren für mich reserviert. Dann brauche ich zwischen Leverkusen und Römer keine 45 Minuten im Stau, ich schaffe das in 30. Man spürt zum Teil körperlich, dass nicht so viel los ist. Aber viele Vertriebler hören dreimal von der Assistenz, der ist in Urlaub, und dann denkt der Vertriebler, nur ich, arme Socke, bin ja noch am Ackern, alle sitzen irgendwo in der Sonne. Und das auszublenden und weiterzumachen. Also die Botschaft an Unternehmer, die du gerade da auch gebracht hast, ich habe viele Unternehmen kennengelernt, die haben einfach keine Kennzahlen, keine KPIs für den Vertrieb. Wir Menschen sind von Natur aus eher etwas faul, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich will einfach wissen, was war Sache, auch im Innendienst. Wie viel Netto-Gesprächszeit hat jemand an einem Tag am Telefon investiert? Wie viele Anwahlen hat er gemacht? Wie viele Termine, um bei diesem Beispiel noch zu bleiben, hat er gemacht? Wie hoch war die Stornoquote? 100 Bruttotermine und 50 fliegen mir um die Ohren. Kann ich doch an den Zahlen erkennen. Der macht das Ding nicht richtig fest. Was auch immer. Aber führen heißt, ja, letztendlich Auswerten von Zahlen. Ein Vertriebler auch, der keine Zahlen hat, weiß nicht, warum er schon erfolgreich ist. Und wer nicht weiß, warum er schon erfolgreich ist, weiß nicht, an welchen Stellschrauben muss er drehen, um noch erfolgreicher zu werden. Ein Unternehmer, der 100 Leute im Vertrieb hat, Innen-, Außendienst, was auch immer, der kann nicht alle 100 in dieser Form. Da muss ich andere Strukturen haben. Aber es muss auch jemand erkennen, aha, da schaut mir jemand ein bisschen auf die Finger. Ich rede nicht von einem autoritären Führungsstil, nur überall da, wo man so ein bisschen die Waldorfschule spielt und denkt, ja, also Tanzen und Klatschen reicht aus, die haben auch schlechtere Ergebnisse. Über all die Jahre Vertriebe, die einen klaren Korridor haben, klare Erwartungshaltung im Onboarding signalisieren und sagen, pass auf, mein Freund, ich erwarte das, 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 dafür kriegst du auch das und das. Du bestimmst, bist du mit dabei. Wer klare Blanken zieht, ist erfolgreicher, als wenn er seine Leute einfach machen lässt, wie er will. Und von daher ist da schon, ja, das Pareto-Prinzip, was immer in allen Zusammenhängen ja erwähnt wird, 80-20 Urschleim. Es gibt eine Menge Stimmen in der Psychologie, die sagen, 80% aller Menschen müssen geführt werden, nur um die 20% haben diese Selbstdisziplin intrinsische Motivation. Das schaut man aber keiner an der Stirn an. Und deshalb für Unternehmer ist es schon wichtig, nah dran zu sein, was einfach die Eckzahlen angeht.
Ja, ich habe in meiner Firma 2 Prokuristen, also 2 sehr loyale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die schon seit ewigen Zeiten bei mir sind, wo auch tatsächlich spannend ist, dass wenn ich eine Idee habe, wussten die schon, dass ich die Idee haben werde. Die haben auch schon einen Lösungsansatz, weil sich das Denken und die Vorgehensweise nach so vielen Jahren synchronisiert hat. Und da ist es tatsächlich so, dass ich denen häufig auch einfach nur Aufgaben übergebe, wenn ich eine Idee habe und sage, mach, dass das wahr wird, darauf vertrauend, dass die einen Lösungsweg finden, der mir gefällt, darauf vertrauend, dass das zeitnah umgesetzt wird und dann einfach das Ergebnis erwartend und auch davon ausgehen, dass das Ergebnis überzeugen wird. Deshalb, ich habe in vielen Bereichen eine sehr hohe Führungsstrategie, wo ich mich auf Ergebnisse konzentriere. Aber du hast es gerade im Hinblick auf diese Vertriebskennzahlen angesprochen. Ich glaube, auch für diejenigen, die hier zuhören, nochmal für euch wichtig, ihr müsst halt auf der einen Seite natürlich die Ergebnisse im Auge behalten, aber ihr müsst halt auch die Aktivitäten messen. Weil wenn die Ergebnisse ausbleiben, könnte es ja zum Beispiel sein, keine Ahnung, Donald Trump macht irgendwas, ich will nicht sagen Dummes, um jetzt die Wertung hier rauszulassen, Donald Trump macht was, mit dem niemand gerechnet hat, die Weltwirtschaft reagiert und alle halten ganz kurzfristig Investitionen zurück. Dann ist es ja so, dass die Ergebnisse tendenziell rückläufig sein sollten. Aber du kannst dann ja immer noch schauen, ob die Aktivitäten nicht nachgelassen haben. Weil wenn die Aktivitäten gleich geblieben sind, dann weißt du, okay, es ist ein Faktor, den können wir gerade nicht beeinflussen. Wir werden nach hinten raus aber davon profitieren, dass wir die Aktivitäten hochgehalten haben. Wenn du aber beispielsweise das gleiche Szenario nimmst und du hast 10 Verkäufer und Verkäuferinnen und 5 halten ihre Aktivitäten hoch, während die restlichen sich nur noch mit Google News beschäftigen, weil sie mehr Klarheit über den Sachverhalt erlangen wollen, dann ist es natürlich schon so, dass du sagst, beide Gruppen haben keine Ergebnisse, aber unterschiedlichen Einsatz. Und deshalb ist es eben auch immer wichtig, dass du nicht nur die qualitativen Ergebnisse trackst, sondern auch die Aktivitäten. Tendenziell ist es besser, auf Ergebnisse zu schauen, aber die zweite Indikation hilft dir, früher zu erkennen, dass du gegensteuern musst, weil es ja teilweise auch zeitversetzt nur zu Ergebnissen kommt, wohingegen Aktivitäten auf Tagesbasis festgestellt werden können. Dann kannst du auch mal schneller erkennen, ob jemand einen Durchhänger hat. Und ich gehe sogar so weit, und vielleicht sieht Klaus etwas anders, aber wenn du im Vertrieb die Aktivitäten monitorst, dann würdest du auch tendenziell ablesen können, ob sich jemand bereits innerlich im Kündigungsprozess befindet, weil der würde nämlich nach hinten raus immer schwächer werden und ist dann, und dann bist du nicht so überrascht, wenn der plötzlich bei dir klopft und sagt, ich habe was Neues. Aber Klaus, du bist da länger im Spiel. Wie siehst du das?
Nein, volle Übereinstimmung, also Thema Aktivitäten. Viele Unternehmer, viele Vertriebsleiter haben ein Augenmerk letztendlich Monatsende, dann nochmal entsprechend Forecast für den nächsten Monat. Alles prima, alles easy. Aber in dem Punkt, was das Tracking angeht, gerade Aktivitäten, also völlig d'accord. Völlig d'accord, ist oft ein blinder Punkt in vielen Vertrieben, in vielen Unternehmen. Selber
erfahren. Wie würdest du, das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber das ist ja mein Podcast, da herrscht ja Meinungsfreiheit. Das heißt, wie würdest du das Thema optisches Auftreten bewerten im Hinblick auf Erfolg? Also ich denke, es gibt natürlich ein gewisses Grundauftreten, was sinnvoll ist. Teilweise denke ich mir, wenn ich jetzt mal an Pharmareferenten und sowas denke, wenn man zu sehr auf optische Reize setzt, geht das nachher auch zulasten der Abschlüsse, weil Leute andere Incentives spüren könnten, dich zu treffen oder nicht. Das ist meine pauschale Sicht auf die Dinge. Wie würdest du die Verkäuferperson, Persönlichkeit und das Auftreten als Erfolgsfaktor bewerten? Und was würdest du vielleicht auch als Tipps geben, was man vermeiden sollte?
Ja, also optisches Auftreten, nur nochmal, damit wir gleiche Definition haben. Du meinst äußeres Erscheinungsbild, alles, was reinkommt.
Genau.
Ja, da gibt es ja auch heiße Diskussionen, viele Untersuchungen. Freunde, die jetzt dabei sind, wenn ich euch zurufe, wie stellt ihr euch einen Pfarrer vor, wie stellt ihr euch einen Flugkapitän vor, wie stellt ihr euch einen Handwerker vor, haben wir natürlich ein klares Bild. Folgende Geschichte, ihr fliegt nach Malle in Urlaub und jetzt kommt eine sehr tiefe Stimme des Flugkapitäns und sagt, mein Name ist, werde Sie sicher nach Mallorca fliegen und wenn wir die Reiseflughöhe erreicht haben, werde ich mich Ihnen persönlich vorstellen. Nach was weiß ich, einer halben Stunde kommt jemand aus dem Cockpit, die Adilette locker am Fuß, Shorts an, Flanellhemd, unrasiert und sagt, bin der Kapitän, wollt mal Hallo sagen. Dann achtet mal alle Freunde auf euren Gefühlsbereich. So, um es mal deutlich zu machen, wir haben über unsere Erziehung und Kultur ein Bild hier oben im Kopf. Und dieses Bild ist sehr verhärtet, es verändert sich nur langsam. Und viele Verkäufer sagen zum Beispiel, ja, ich habe ja da sehr junge Kunden. Junge Kunden haben ungefähr das gleiche Bild wie ältere. Man hat zum Beispiel in der Bankenlandschaft mal Jugendschalter eingerichtet und hat festgestellt, dass junge Leute mit ihren überschaubaren Summen Geldanlage eher zu dem konservativen Banker gegangen sind als zu dem Jugendlichen. Wir haben ja in dem Bereich schon einen Dammbruch der letzten Jahre. Seit Herr Zetsche auf der IAA Sneakers bei einer Automobilpräsentation getragen hat, sind Sneakers gesellschaftsfähig. Früher war Bart ein No-Go. Vertriebler und Bart und überhaupt. Also Herr Scharping, falls sich noch jemand erinnert, ist von der SPD als Kanzlerkandidat an einem Sonntag intronisiert worden. Montags morgens hatte der damals keinen Bart mehr. Wir hätten niemals einen Bundeskanzler mit Bart bekommen, weil dahinter auch alte Erziehungsmuster sind, Kinderbuch, Räuber, Hotzenplotz etc. Regel in Hollywood, der Bankräuber hat einen Bart, der Sheriff ist glatt rasiert. So, also ich kann nur jedem den Tipp geben, ein klein wenig zu überlegen, wofür stehe ich? Also ein paar Grundelemente. Heute ist die Krawatte out. Jedes Männermagazin hat dort entsprechend Leute, Männer mit Bart abgebildet. Ist alles okay. Aber ich sag mal, geputzte Schuhe, vielleicht Lederschuhe, vielleicht eine vernünftige Hose, keine verrissene Jeans. Also bei manchen Leuten, die irgendwo aufschlagen, frage ich mich allein, wenn der durch die Tür kommt, wer kauft ihm was ab? Das ist schon manchmal sehr erstaunlich. Wir Menschen sind Augentiere. Und es macht Sinn, schon ein bisschen in die Rolle zu schlüpfen, die in dieser Branche vorherrscht. Weil wenn ein Vertriebler das nicht macht, braucht er mehr Energie, um zu überzeugen. Warum diesen Energieaufwand? Und ganz einfach, das fängt bei Unterlagen an, wenn ich Verkaufsunterlagen habe, wo sich die Eselsohren hochbiegen, wo es vielleicht schon die Kaffeetasse drauf abgestellt war und noch so ein Kaffeerand drauf ist. Gewisses Maß auch an Hygiene. Manche laufen rum, da denkt man, denen ist dauernd der Friseur gestorben. Also so ein paar Grundpfeiler, Freunde, gilt es schon zu berücksichtigen. Weil nochmal, das Visuelle schlägt das Auditive. Damit fängt's an. Und von daher ein bisschen sensibler daran zu gehen.
Also ich weiß nicht, ob es damals durch dich kommt, aber ich muss die ganzen, diejenigen, die jetzt hier den YouTube-Stream gucken, die sehen, dass ich dauernd lachen muss. Diejenigen, die nur die Tonspur im Podcast-Format konsumieren, kriegen das nicht so mit. Aber ich muss mich immer daran erinnern, wie er das so damals auch schon auf der Bühne so pragmatisch geschildert hat. Und ich glaube, dass es vielleicht auch durch dich getriggert war. Wenn mich heute jemand fragt, was sollte ich anziehen, dann sage ich immer, ich würde erwartungsgemäß auftreten. Weil ich immer sage, ich weiß ja nicht, wie das in deiner Branche im Speziellen aussieht, aber das wirst du ja im Prinzip sehr leicht rausfinden können, wenn du mal ein bisschen aufmerksam durch die Welt läufst. Und dann nehme ich immer das Beispiel von dem Heizungssanitärmensch, der vorbeikommt, um unten im Keller meinen Kessel zu reparieren. Wenn der klingelt im Blaumann, habe ich direkt ein Grundvertrauen, weil ich denke, habe ich erwartet, sieht genauso aus wie erwartet, kann er reinkommen und dann kann ich mich direkt auf dem menschlichen Kommunikationsebene nochmal davon überzeugen, mag ich den noch ein bisschen mehr als einen anderen Handwerker oder ist es einfach nur okay, dass der da ist, der wird das schon hinkriegen.
Ja.
Und das übertrage ich dann halt auch immer, du hast das Bild mit dem Flugkapitän genannt. In Seminaren spreche ich oft von dem Szenario mit dem Arzt. Ich sage, du musst dir einfach Folgendes überlegen. Du sitzt da auf so einem Flur und dann kommt von der linken Seite so jemand rein, der hat einen weißen Kittel an, da sind drei Assistenten drumherum, der hat so ein Stethoskop um und auf der anderen Seite kommt jemand rein, der hat auch Latschen an, vielleicht eine kurze Hose, irgendwie so ein Unterhemd, weil es doch ein bisschen warm ist in dem Krankenhaus und du bräuchtest einfach medizinische Unterstützung. Und die sagen, wir sind beide Chirurgen, wir hätten beide Zeit. Dann glaube ich, würde einfach ein Großteil der Masse sagen, ich nehme lieber den im weißen Kittel, weil ich irgendwie von meiner Erwartungshaltung, von allem, was ich bisher gelernt habe, davon ausgehe, dass der vielleicht der echtere Mediziner von beiden ist. Und ich glaube, man sollte einfach nicht testen, ob man einen liberaleren Kunden sich gegenüber sitzen hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irrt, ist einfach zu hoch. Ich glaube, es ist viel einfacher, da reinzugehen, auch gegebenenfalls je nach Business mit Sakko und dann zu sagen, ich ziehe mal Sakko aus, weil mein Gesprächspartner hat auch keinen Sakko an. Aber man ist ja trotzdem in irgendeiner Form professioneller unterwegs. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, neben dem Auftreten. Vielleicht kannst du es aus deiner Sichtweise nochmal schildern, weil da hat sich aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was verändert. Also ich komme ja auch noch aus einem anderen Elternhaus. Also mein Vater war auch Offizier beim Bund. Ich bin da auch etwas anders aufgewachsen. Wenn ich mit dir einen Termin mache, dann komme ich nicht 5 Minuten später, dann komme ich 5 Minuten vorher. Du warst heute auch wieder vorher da. Also ich meine, heute scheint das ja so zu sein, dass man so so Richtwerte bekannt gibt, so gegen 11.30 Uhr. Und dann kann der Kunde hoffen, dass es halt irgendwie in dieser Zeitspanne funktioniert. Welchen Stellenwert würdest du sagen, hat Pünktlichkeit und welche Schwierigkeiten ergeben sich daraus? Weil du hast gerade so ein schönes Beispiel gemacht. Wer halt schwer erschwert startet, muss erstmal aufholen, um überhaupt wieder ins neutrale Level zu kommen, um dann zu punkten. Wenn du diese Delle vermeidest, kannst du dich direkt in den Überzeugungsprozess begeben. Deshalb, was würdest du sagen, sind wirklich noch so ein paar Klassiker, wo der ein oder andere einfach heute nicht mehr die nötige Achtsamkeit für hat?
Die Schwerpunkte. Ja, also das Thema Pünktlichkeit, was du da ansprichst, das ist zwischenzeitlich auch so ein bisschen auch da eine gewisse, ich nenne es mal Verwahrlosung. Es kann ja sein, dass ein Vertriebler zu spät kommt, Autoverkehr, gut, müsst ihr früher, aber es war jetzt eine kleine Vollsperrung, irgendetwas. Da gibt es Leute, die rufen noch nicht mal an, kommen vielleicht in den Termin und entschuldigen sich noch nicht mal für 10, 12, 15 Minuten Verspätung. Also ein bisschen Kinderstube. Jeder hat ein Smartphone und wenn ich der Sekretärin sage, bitte richten Sie aus dies, jenes, es wird 15, 18 Minuten später, geh hier fest und so weiter, das tut mir wirklich verdammt leid, rauf und runter. Das ist doch kleinste Kinderstube. Noch einen anderen Nachtrag zum Thema äußeres Erscheinungsbild, weil die Diskussion regelmäßig mit Außendienstlern aufkommt, weil es ist ja bequemer so da, die Sachen, wo man sich dann wohlfühlt. Und meine Zielgruppe, die ist aber auch ganz locker drauf, hört man dann oft. Mein Vergleich, der ist jetzt ein bisschen derb. Wenn ein Zuhälter in ein Autohaus kommt, erwartet er nicht von jemandem bedient zu werden, beraten zu werden, der aussieht wie ein Zuhälter. Auch dieser Zuhälter hat ein Bild im Kopf, wie ein seriöser Ansprechpartner eines führenden Automobilherstellers aussieht. Der lässt sich vielleicht danach 300er Reifen aufschrauben, aber die Bilder sind alle gleich, solange wir ungefähr aus dem gleichen Kulturkreis kommen. Und die Psychologie sagt, wir brauchen so etwa eine Generation, bis sich ein Bild verschiebt. Nur Pünktlichkeit, Disziplin, äußeres Erscheinungsbild, auch ein paar Benimmformen, also sich auch zu bedanken, wenn ein Kunde, je nachdem, ich sag jetzt mal beim Endverbraucher, da macht jemand extra noch einen Kaffee, holt Mineralwasser oder so weiter, dass man sich auch bedankt für eine kleine Bewirtung, oder was weiß ich, manche machen es ja wirklich, Termin zum Frühstück, da steht noch 2 halbe belegte Brötchen dabei, dass man auch das ein klein wenig anerkennt und so weiter. Also das Thema Wertschätzung, Augenhöhe, Respekt, bisschen Kinderstube hat etwas gelitten. Und da bin ich eben auch sehr oldschool. Das würde einigen ganz gut zu Gesicht stehen, sich ein bisschen darauf zurückzubesinnen. Letztendlich ist es doch ganz einfach. Wie möchten wir behandelt werden? Damit kann ich mir doch die meisten Fragen beantworten. Und es gibt eine visuelle Kompetenz. Ja, du hast das Beispiel angeführt mit dem Handwerker. Wenn der schon in seiner Werkzeugkiste rumkramt und sagt, Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Kreuzschlitzschraubenzieher vergessen, können Sie mir mal helfen? So, oder hat der ein Werkzeug wie ein Chirurg, der rollt das aus, kreist dort rein, ja? Wenn ich jemanden nehme, der mein Flatscreen reparieren soll und der hat, was weiß ich, da so viel gekostet und jetzt kramt der dort in so einer Kiste und geht mit grobem Werkzeug an das Ding drin, wo ich denke, meine Güte, oder arbeitet der wie ein Chirurg? Ich weiß doch sowieso nicht, ist der besser oder schlechter als seine Kollegen? Nur wie nehme ich das wahr? Und warum machen sich viele Leute das Leben beim Start so schwer?
Ja, in dem Zusammenhang, weil du das Bild jetzt gerade in meinem Kopf getriggert hast, also vielleicht auch für die Chefs und Chefinnen, die hier zuhören und jetzt auch für die Verkäufer und Verkäuferinnen, die hier zuhören. Wenn ihr beim Kunden einen guten Job gemacht habt, ihr habt den toll überzeugt, der möchte jetzt mit euch arbeiten und ist jetzt aus irgendeinem Grund vielleicht auch davon überzeugt, ihr seid eine nette Person, Mann, Frau, ist egal. Und denkt sich dann, hör mal, wo müssen Sie jetzt hin, können Sie mich einen Schritt mitnehmen? Dann wäre es nicht ganz verkehrt, wenn man nicht erst den Dienstwagen aufräumen muss. Also es ist sicherlich nicht so ganz entscheidend, was ihr da vorher gegessen habt und so weiter, ne? Also da wäre schön, wenn da aufgeräumt ist, weil sonst verschenkt ihr die ganzen Sachen, die ihr aufgebaut habt. Und das klingt jetzt banal für den einen oder anderen hier, aber es gibt halt immer wieder Menschen, da gucke ich in das Auto rein und denke so, um Gottes Willen, wie muss das bei der Person zu Hause aussehen? Das ist ja fürchterlich. Und das sind aber so Sachen, deshalb würde ich halt auch nicht nur, wenn ich jetzt Chef oder Chefin wäre, mal so eine Marschroute ausrufen und sagen, ich möchte, dass einmal die Woche vielleicht das Auto gewaschen wird, sondern ich möchte, dass ihr da auch mal einen Staubsauger zwischendurch durchführt und das würde ich tatsächlich dann auch mal testen, einfach um sicherzustellen, dass das nicht nachher dem Zufall überlassen wird. Ich würde zum Abschluss, weil du da einfach viel Erfahrung hast und ich als Geschäftsführer da natürlich das so nicht erlebt habe, weil du hast, wenn du als Geschäftsführer, ich war ja immer Geschäftsführer in den ganzen Terminen, die ich gemacht habe, da wirst du ja irgendwie immer anders wahrgenommen, weil du einfach an anderen Stellen wärst. Was würdest du basierend auf diesen ganzen Verkäufern, die du alle so geschult hast und was du heute auch erlebst, den Leuten, die hier zuhören, als Tipp geben im Hinblick auf Terminbestätigung? Bei mir ist es nicht vorgekommen, dass Termine einfach nicht stattgefunden haben. Wenn ich einen Termin hatte, wussten die, der Semmelroth kommt, da war der Kunde da, über all die 20 oder wie viele Jahre ich das jetzt mache. Aber wenn du natürlich im normalen Außendienst bist, ist das nicht immer zwingend der Fall. Deshalb, du hast da einfach eine größere Basis an Erfahrungswerten. Gib den Leuten hier nochmal Tipps mit. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und führt eventuell das Angebot nach dem Motto, wollen wir den Termin noch wirklich bestätigen, mich eventuell dazu, dass der Kunde denkt, ah, wissen Sie was, eigentlich ist mir was dazwischen gekommen. Erlaubt da nochmal einen Einblick in dein Praxiswissen.
Ja, ganz einfach. Also grundsätzlich, natürlich gilt es, Termine möglichst kurzfristig. Es hat sich natürlich gezeigt, wenn man Termine mit einem Vorlauf von 4 bis 6 Wochen macht, dass natürlich der Nutzen, der bei der Terminvereinbarung sicher im Vordergrund stand, weil ich muss ja transportieren, weshalb, lieber Philipp, sollst du dir die Zeit nehmen für diesen Termin, das verblasst. Also relativ kurzfristig, das eine. Bestätigung meines Erachtens immer. Immer, immer, immer. Das heißt, entweder danach eine E-Mail, wenn man jetzt hier einen Remote-Termin hat, wo ich so ohnehin die Einladungsdaten für Zoom oder Teams mitgebe, andere Geschichte. Ich würde auch verlangen, wenn es irgendwie geht, die Handynummer des Ansprechpartners. Darüber vielleicht nochmal WhatsApp als solches. Eine Sprachnachricht wird anders gewertet, als einfach nur da drauf zu tippen. Und dann eben entsprechend nochmal kurz Planungssicherheit. Manchmal können sich Prioritäten verschieben. Wir haben uns ja verabredet für morgen Nachmittag, übermorgen 16 Uhr. Freue mich sehr auf das Gespräch. Seien Sie auch mal gespannt. Diese 45 Minuten können für Sie extrem gewinnbringend sein. Bin pünktlich bei. Bis dann. Tschüss. So, auch wenn ich dann im Verkehr irgendwie eine Herausforderung habe, auch nochmal das Handy nutzen zu können und nicht in einem größeren Unternehmen durchjonglieren. Wir suchen den gerade. Also ein Theater. Kein Verkäufer im Normalfall macht 100 Termine, alle 100 findet statt. Aber wer eine extrem hohe Stornoquote beim Terminieren hat, hat entweder den Nutzen schon im Vorfeld nicht die Dringlichkeit rübergebracht, hat vielleicht vergessen, komplett nachzumotivieren, nochmal die Möhren richtig rauszuhängen und organisatorisch vielleicht verpasst, das Ding auch hinten raus ein bisschen mit dem Haken zu versehen. Das ist auch wieder ein KPI, gar keine Frage.
Ja, also das ist auch der Tipp, den ich auf jeden Fall unterstreichen würde. Ich lasse mir von jedem Gesprächspartner, mit dem ich Termine habe, immer die Handynummer geben. Einfach nur, um mich auch selber abzusichern. Weil es könnte ja auch beispielsweise sein, ich habe jetzt meinetwegen mit dir, Klaus, hier ein Interview, aber kurz vorher ruft die Schule an und sagt, Herr Semmeroth, Ihr Sohn ist vom Klettergerüst gefallen, da müssten Sie jetzt mal kommen, da läuft irgendwie Blut aus dem Kopf. Dann möchte ich dir ja einfach nur kurz erklären können, dass der Termin nicht stattfindet. Ich möchte mir jetzt nicht die Mühe machen, stundenlang zu erklären, warum. Aber ich würde es einfach als höflich empfinden, dass du jetzt nicht hier vor dem digitalen Besprechungsraum stehst und denkst, was ist der Semmeroth für ein Unzuverlässiger, weil die Leute haben ja durchaus Verständnis dafür. Wofür keiner Verständnis hat, ist, wenn du 2 Minuten vorher anrufst und sagst, ich komme 15 Minuten später, weil ich in der Vollsperrung stand, denn das wusstest du ja schon seit 1,5 Stunden, das stand ja schon eine ganze Zeit. Also manchmal ist auch der Zeitpunkt wichtig. So, jetzt zum Abschluss dieser Folge bitte.
Ja, wenn ich kurz reinquetschen darf, lieber Philipp, weil du das mit der Zeit ansprichst. Freunde, ich sage euch mal eine Beobachtung, also jetzt um diesen Faktor Zeit. Viele Verkäufer, sowohl in der Präsenz als auch im Remote-Termin, checken am Anfang nicht das Zeitfenster. Wenn ich jetzt mit dir, Philipp, das erste Mal verabrede wäre und ich habe den Termin vor 3 Wochen gemacht und wir haben uns geeinigt, 45 Minuten. So, dann gehen viele davon aus, dass die 45 Minuten stehen. Jetzt komme ich aufgrund der Verkehrslage 10 Minuten zu spät, habe ich eigentlich nur noch 35. So, und jetzt sagt mein Gesprächspartner auf einmal, habe ich ganz vergessen, in 3 Minuten muss ich beim Vorstand aufschlagen, wir müssen ja abbrechen. Dann ist alles einfach Grütze. Der Spannungsbogen, der aufgebaut wurde, kann ich niemals in dieser Form wiederholen. Es gehört am Anfang dazu. Wir hatten uns ja verständigt, nein, sagen Sie, also bleibt es dabei oder haben Sie vielleicht einen harten Anschlag mit dem nächsten Termin? Für den Fall, dass wir uns verplaudern, sind noch 10, 15 Minuten drin. Wenn ich jetzt grünes Licht bekomme, dachte ich, ja, also die ganze Stunde ist geblockt, also für den Fall, dass wir da ein bisschen aus Wücher, kann ich ja durchatmen. Wenn ich von ursprünglich 45 Minuten nur 30 zur Verfügung habe, muss ich ja manchmal blitzschnell entscheiden, schaffe ich mein Thema überhaupt in 30? Fange ich an, ich nenne es mal zu huddeln? Oder entsprechend, ja, ist es vielleicht besser, nochmal neu aufzusetzen? Ja. Und viele Verkäufer sind schon getötet worden, weil auf einmal abrupter Abbruch des Gesprächs und dann, ich war hier, wollte noch das letzte Stückchen, das habe ich nicht mehr erreicht. Nächster Termin ist alles durcheinander. Unbedingt Faktor Zeit überprüfen, wie viel der Gesprächspartner mir heute zur Verfügung stellt. Dann kann ich auch in dieser Form, ich mache eine ganz andere Bedarfsanalyse, wenn ich ein großes Zeitfenster habe. Damit fängt es schon an.
Okay. Also diejenigen, die jetzt hier gerade das ältere Videomaterial von mir studieren und damit wissen, dass ich dieselben Empfehlungen schon ausgesprochen habe, werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln und werden denken, okay, da weiß man gar nicht, wer das von wem gelernt hat. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es früher mich schon inspiriert hat. Ich glaube, tatsächlich ist bei mir aber die Erkenntnis größer geworden, dass das wichtiger denn je geworden ist durch diese Online-Termine. Weil früher war es einfach so, wenn er beim Kundentermin beordert hatte, Kunden immer Pufferzeiten. Aber gerade zu Beginn, als das hier in Corona losging, da wurde es ja tatsächlich abrupt unterbrochen in einem komplett neuen Szenario. Ich sagte, mein Termin ist jetzt zu Ende. Und du denkst, wie? Weil das einfach keiner gewöhnt war. Und ich glaube, manche haben es immer noch nicht gepackt, verstanden, dass das neue Normal ist und dass es deshalb elementar wichtig ist, diese Dinge vorher fragen zu müssen. Jetzt ist es ja so, im Verkauf gibt es ja diese Regel, aus meiner Sicht, es ist gar nicht so entscheidend, was du sagst, es zählt vielmehr, wie du es sagst. Die Leute wollen dein Energielevel spüren, die wollen deine Begeisterung spüren, die wollen deine Überzeugungsfähigkeiten spüren, aber tatsächlich davon auch nicht ganz vernachlässigen, so ein bisschen inhaltlich überzeugen, ist auch nicht ganz verkehrt, weil mit Euphorie alleine kriegst du vielleicht einen Abschluss, aber am nächsten auch ein Storno, weil gar keiner mehr weiß, was habe ich da eigentlich gekauft, weil die Energie so ein bisschen weg ist und man im Nachgang gar nicht mehr in der Lage ist, das Ganze zusammenzufassen. Ich denke, dass diejenigen, die jetzt Klaus Fink aus meiner Community vielleicht das allererste Mal gehört haben, vielleicht auch so ein bisschen diese Parallele sehen. Ich kriege ja immer gesagt, boah Philipp, du bist so klar im Kopf, das versteht man auf Anhieb, was du sagst, das ist immer so präzise. Aber hier habt ihr vielleicht jemanden gehört, von dem ich da auch viel einfach gelernt habe, weil ich immer dachte, Klaus Fink musst du nicht zweimal hören. Du musst es nur einmal hören und kannst direkt mit der Umsetzung beginnen. Wohingegen es ja Kollegen gibt, wo du denkst, da muss ich nochmal hin, das war ganz gut, aber eigentlich ist gar nicht klar, was du machen musst, weil es einfach nur heiße Luft war. Deshalb bedanke ich mich, weil meine Erwartungen natürlich absolut erfüllt wurden. Hier gab es praxisrelevante Tipps, die man tatsächlich direkt umsetzen kann. Ich würde demjenigen, der die Folge beim Autofahren gehört hat, empfehlen, die vielleicht nochmal neu zu hören, weil sonst geht das Thema KPIs schon wieder unter. Sonst gehen auch die anderen Themen, die wir hier angerissen haben, wieder unter. Und es reicht ja nicht, dass du es einmal gehört hast, sondern du musst es ja auch wirklich in deine Organisation übernehmen und wenn du Chef oder Chefin bist, auch auf deine Mitarbeiter und Mitarbeiter übertragen und dann leider auch immer wieder dran erinnern, dass das wichtig ist, weil sonst verblasst das, wie viele andere Impulse, die du im Laufe deiner Existenz dieses Unternehmens da schon reingegeben hast. Von daher, Klaus, du hast natürlich wie jeder Gast bei mir die abschließenden Worte, aber ich wollte auf jeden Fall einfach hier diese Bühne nutzen, dir einfach nach all den Jahren zu danken für die ganze Inspiration, die mir sehr früh sehr weit geholfen hat, die ich auch heute immer noch gerne konsumiere. Freue mich jetzt auch, dass wir da noch einen anderen Level des Austauschs erreicht haben. Freue mich, dass du als Gast mit dabei warst und du hast jetzt die abschließenden Worte. Kannst gerne auch Werbung in eigener Sache machen, wenn du sagst, ich habe hier noch ein wahnsinnig spannendes Angebot, was jemand unbedingt kennenlernen sollte. Völlig frei.
Das ist sehr charmant. Also, ich habe mich auch sehr gefreut. Danke nochmal für deine Wertschätzung nach all den Jahren. Höre natürlich nach all den Jahren gerne, wenn Teilnehmer in dieser Form das bestätigen. Und du hast ja einen tollen beruflichen, erfolgreichen Weg dahin gelegt. Und schön, dass sich die Wege da wieder gekreuzt haben. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, Freunde, investiert in euch. Benjamin Franklin hat mal gesagt, wenn jemand seine Brieftasche in den Kopf steckt, kann sie ihm niemand mehr wegnehmen. Wenn man der Überzeugung ist, man kann verkaufen, man kann vertrieben und es macht einem Spaß. Freunde, was soll uns passieren? Kann jemand akquirieren, präsentieren, kann er closen und Kunden betreuen? Werden wir niemals arbeitslos, weil Vertriebler sind unter Vertrag. Wir haben viel Spaß an dieser Tätigkeit, wir haben mit Menschen zu tun und in nahezu allen Fällen wird es auch noch überdurchschnittlich gut bezahlt. Von daher, ich danke für die Aufmerksamkeit, hat mir große Freude gemacht, dabei zu sein. Ich wünsche allen Beteiligten maximalen Erfolg. Freunde, haut rein, alles Gute, gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao von meiner Seite.
So, und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine sehr gute Bewertung und dass ihr die auch weiterempfehlt, weil der ein oder andere hat dann die Möglichkeit, hier vielleicht auch noch was davon zu lernen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge.